Heute ist Karat, heute ist Karat, heute ist Karat. Hallo und herzlich willkommen im Gute-Laune-Zentrum für Wrestling-Fans zum zweitbesten deutschen Wrestling-Podcast. Ich bin Christian, an meiner Seite ist Mike. Wir sind die Ernie und Bert der Wrestling-Podcasts. Ja, herzlich willkommen zu super. Catch and Phrases.
Hallo Ernie, hallo Bert. Hallo. Wer ist wer von uns?
Ja, gute Frage. Ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir wären eher zwei Ernies als ein Bert, oder? Also keine Ahnung.
Was ein Start in die Folge, geil.
Grüße schön an unsere treuen Zuhörer an dieser Stelle, die sich bestimmt schon wieder über das Opening freuen. Immer. Allen voran, Christian und Marcello. Und damit meine ich nicht mich und meinen Bruder, sondern meinen guten Freund Christian und auch meinen Bruder, die tatsächlich uns bestätigt haben, oder mir bestätigt haben, regelmäßige Zuhörer zu sein. Ja, meldet liebe andere regelmäßige Zuhörer, meldet euch gerne über Facebook oder Instagram und dann findet auch ihr Erwähnung in unserem wundervollen Podcast, der es seit dem 11. März wieder in die Charts geschafft hat, möchte ich auch mal erwähnt haben. Waren wir länger nicht. Wir scheinen mehr als drei Zuhörer zu haben an dieser Stelle.
Und, ein paar mehr als drei sind es tatsächlich, ja.
Ja, klar, nein, nee, ich bin ein bisschen rum. Ich bin, weil du gerade sagtest, Code Open und Schneiden und so weiter, bevor wir angefangen haben. Ich schaffe das ja gar nicht. Ich höre mir unseren eigenen Kram, den wir da verzapfen. Du musstest, weil du bist für unseren technischen Kram zuständig, aber ich bin da leider gar nicht. Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht selbst reden hören. Das ist ganz schlimm. Also ich bin nicht mal Kunde meines eigenen Produkts. Also, aber das geht halt einfach nicht. Manchmal höre ich mal rein.
Gemeine Hörer würden jetzt sagen, aus Gründen.
Ja.
Aber
könnte man auch sagen, ja. Stimmt, nein. Nee, warum? So, genau. Meiner Vorrede mit dem Karat, ne? Heute ist Karat, ja, oder was auch immer gerne gesungen wird, scheiß drauf, Karat ist nur einmal im Jahr. Gut auf den guten alten Malle-Song. Wurde dieses Jahr übrigens nicht gesungen. Dieser Vorrede kann man entnehmen. Es geht weiter, einerseits auf unserer Road to WrestleMania mit Wrestling vom Feinsten und weiter mit einem Bericht aus der deutschen Wrestling-Szene. Unser erster WXW-Bericht. Und was gibt es da nicht Feineres als über den größten Event, das größte Wrestling-Festival, ich würde nicht nur Deutschland, sondern auch Europas sagen, wahrscheinlich. Ich glaube, da kommt in Europa nichts ran. Ich würde mittlerweile sogar mitgehen, haben wir uns nämlich auch schon drüber unterhalten. Also habe ich mich mit meinem Bruder nochmal drüber unterhalten an dem Wochenende. Vielleicht sogar wirklich fernab von New Japan und den größeren Mainstream-Ligen, das weltweit größte Indie-Wrestling-Turnier. 16 Karat Gold, seit 2006 eine Instanz, zuerst in Essen, dann in Oberhausen in der Turbinenhalle, dem Tempel der WXW, wo immer mal gerne so um die 1000 und mehr Zuschauer zusammenfinden, um das zu feiern. Deutschlandweite Besucher, aber auch international. Ich denke, hatte ich ja schon gesagt, eine kleine Eindrücke aus der Geschichte von 16 Karat werden wir eine extra Folge für machen. Das würde ich deswegen jetzt hier mal weglassen. Nur kurz als Einleitung halt an der Stelle. Wir besuchen tatsächlich seit 2015 jetzt jährlich tatsächlich 16 Karat Gold und ich bin jedes Mal wieder hinterher ziemlich geflasht. Mittlerweile ist der Trip als solches, was auch ziemlich Spaß macht und da werde ich auch gleich ein bisschen was zu berichten, ein bisschen was fernab zu sagen. Dann können wir auch ins Turnier geschehen und zu den einzelnen Stars und Besonderheiten von Matches und Abenden dann kommen. Aber bevor ich jetzt hier die ganze Zeit rede, Mike, kurz, vielleicht, weiß ich nicht, hattest du es ein bisschen verfolgt, gelesen, gesehen? Wahrscheinlich nicht, weil das geht ja nur über den WXW Now Channel auf YouTube, wo man leider bezahlen muss. Aber freust du dich auf was ich berichten kann? Oder hast du mal reingelesen, was so los war? Oder bist du komplett jungfräulich und lässt dich von mir berieseln?
Tatsächlich, dieses Jahr habe ich ein ganz, ganz klein wenig reingelesen, so, aber noch nicht so doll. Aber auch tatsächlich ein bisschen mit Absicht, weil ich mal jetzt so ungefiltert deine Eindrücke nochmal haben wollte. Und tatsächlich, mir war gar nicht klar, dass das jetzt schon tatsächlich seit 2015 geht. Dann hast du ja quasi nächstes Jahr 10-Jähriges mit Karat
Ja.
und dir. Ja, das stand ja im Raum, ob ich das vielleicht irgendwie begleiten könnte, aber das hat sich ja dann irgendwie im Verlauf des Jahres auch so ein bisschen erledigt, weil einfach beruflich viel angestanden hat und so und mit den Kiddies und so, da war das immer ein bisschen schwierig, das so mal so 3 Tage wegzubleiben. Insofern mal gucken, vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf für mich persönlich auch, dann vielleicht dann zu deinem 10-jährigen Jubiläum begleite ich dich dann das erste Mal, wäre ja auch witzig. Ja, gucken wir mal. Nee, aber
Das
also
ja.
du schwärmst ja tatsächlich schon seit Jahren von diesem Event, gerade wenn man auch rückblickend betrachtet, wen du dann da alles schon gesehen hast. Ist ja jetzt auch im Nachgang der ein oder andere doch prominente Name, mittlerweile zumindest, abseits der Indie-Szene rausgekommen aus diesem Turnier. Insofern, nee, ich finde es einfach großartig, dass wir jetzt hier mal über einfach einen sehr, sehr spezielles Stück deutscher, europäischer Wrestling-Geschichte, Events sprechen können.
Ja, sehr gerne. Das Besondere ist, also jeder Fan unseres Podcasts weiß, dass wir ja neben der WWE auch mal mit AEW ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wer jetzt Mainstream-Wrestling kennt, kann mit WXW und der Indie-Wrestling-Szene gar nichts anfangen und für den wird dann auch die Folge heute hier nicht viel sein, weil man lauter Namen hört, die man noch vielleicht noch nie gehört hat, vielleicht. Wir tatsächlich werden uns heute über ein paar, oder ich werde heute auch über ein paar Namen berichten, die ich in unserer vergangenen Deutschland-Wrestling-Folge tatsächlich auch schon erwähnt habe, in der GWF-Folge, weil da doch ein paar Namen dabei waren, die sich wiedergefunden haben oder schon mal öfter mal der GWF waren und vielleicht auch bei dem Event nicht dabei waren, aber jetzt bei Karat wieder. Das ist es halt so, die WXW lädt eigentlich immer, deswegen ist das, was du gerade sagst, Namen, die später, die später berühmt wurden oder wurden größer in den großen Ligen jetzt, waren halt schon damals sozusagen dann die Geheimtipps oder beziehungsweise die Stars der Indie-Szene. Und das ist das, was die WXW heute noch einlädt, nämlich die großen Stars der Indie-Szene weltweit, muss man sagen, sodass man immer einen schönen Abriss hat, auch von verschiedenen Stilen und allem. Ich mache trotzdem mal einen kurzen kleinen Reisebericht. Ich hatte dir, glaube ich, weiß ich gar nicht, in unserer Zweierrunde gar nicht so viel zu unserer Reise gesagt. Wir litten an den Wirkungen des Streiks, da der Bahnstreik leider auf den, also unser Anreisetag ist immer der Freitag. Und da wären wir Freitag früh um 8 gefahren. Das hat aber leider nicht geklappt. Und da wir Freitagabend für Night One vor Ort sein mussten, haben wir gesagt, wir warten nicht auf einen späteren Zug, den wir eventuell dann nicht kriegen, sondern wir buchen um, wir steigen um auf einen Flixbus. Fliegen ging auch nicht, war auch im Übrigen schweineteuer. Flixbus hieß Fahrt von Berlin nach Essen und dann noch von dort nach Oberhausen. Die Linie, die da fuhr, da auch mal ganz kurz eine Lanze für den Berliner zentralen Omnibushof, ja. Die Linie, die fuhr, war Warschau-Paris, Paris-Warschau. Nachts um 3, ja. Das heißt, bei, keine Ahnung, 25 Anlaufstellen, also Stationen, sage ich mal, könnte man das besser takten? Nein. Es war so, dass bei Platz 24 der Bus um 3:15 Uhr nach Warschau von Paris kommend einfuhr und bei Platz 25 der Bus von Warschau kommend nach Paris einfuhr. Also, wenn ich es jetzt falsch schon gesagt habe, also jedenfalls der andere, in die andere Richtung, zur selben Uhrzeit, einfach nur eins daneben. Wir mussten also gucken, okay, Moment, wo kommt der her, wo soll der hin, welcher ist das, weil die Linie heißt auch gleich. So, dann kam der in die andere Richtung zuerst und unserer 10 Minuten, unser erstmal nicht. Die Fahrgäste, es ist erstaunlich, wie voll natürlich das war, ne? Also wir hatten Sitzplatzreservierung, wir hätten schön am Tisch zwar, aber mit Fahrt auf Rückenseite fahren müssen. Da kam dann noch eine spontane Mail, nee, Sitzplatzreservierung kann nicht gewährleistet werden. Jeder sitzt, wo er kann, so ungefähr. Wobei ich schon Angst hatte, es gibt es ja auch bei den Flügen, dass überbucht ist und es dann heißt, man kann nicht mitkommen, so ungefähr. Das Problem kam aber nicht. Aber es wurde dann sehr lustig, weil es war dann an der Bushaltestelle sehr voll. Und dieser andere Bus kam, nahm die Leute auf. Irgendjemand von den Beifahrern bei uns kam da auch auf die Idee, mal nachzufragen. Nein, nein, wir sind ja in die andere Richtung. Okay, prima, alles gut, der nach Warschau. So, der fuhr ab. Und pünktlich wie der abfuhr, blinkte bei uns an der Anzeige die Fahrt, die ja schon 10 Minuten Verspätung hatte, um auf der nächste Bus kommt um 5 Uhr und fährt nach Prag. Also war auf einmal unser Bus weg, nicht mehr angezeigt. Eine Dame schrie hektisch auf die ganze Zeit nur, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Wir verstanden gar nichts, guckten dann hoch, oh ja, stimmt, unser Bus ist nicht mehr da. Aber wir unterhielten uns dann untereinander alle, dass wir sagten, ja, wir wollen alle in die gleiche Richtung. Der war es nicht, unser Bus müsste gleich kommen. Sie blieb ruhig, sie wusste, sie ist nicht die Einzige, die gerade nicht wegkommt. Unser Bus kam auch dann auf einmal eine Minute später auch dann an. Plätze einnehmen, alles super. Na, die Fahrt, das will ich jetzt nicht so vertiefen, aber unten knapp neben der Toilette heißt nachts ständig irgendeiner auf dem Klo. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist faszinierend, diese Flixbusse, wie weit die Sitze nach hinten gehen können. Also unsere beiden Damen, Herren, die dann zwischendurch da vor uns saßen, konnten die Sitze so auf Liegeposition machen, dass sie wirklich auf unseren Schößen, also auf meinem Schoß waren. Ja? Also das war also wirklich sehr unbequem. Schlafen ging so gut wie gar nicht, ein bisschen dösen trifft es eher so. Und dann war es Berlin-Hannover, Hannover-Dortmund, Bochum und dann Essen. In Hannover stieg ein nettes Pärchen zu, also in so mittleren Alters, das sich vor uns setzte, die Sitze bis ganz nach hinten klappte und die Frau fing dann auf einmal an, sich nach vorne zu lehnen, zu essen, zu quatschen und zu machen. Da war ich dann kurz davor zu sagen, entschuldigen Sie, wenn Sie nicht schlafen wollen, dann machen Sie doch den Sitz hoch, weil für mich ist es unbequem. Aber sie legte sich dann doch schlafen und in Dortmund haben die beiden dann beschlossen, dass sie sich einen Kaffee holen gehen wollen und auf Toilette gehen wollen. Nur Flixbusse machen keine Pausen. Die haben eine Umstiegszeit von 5 bis 10 Minuten. Leute steigen aus, Leute steigen ein, Taschen werden aufgeladen, das war's, dann geht's weiter. Ich dachte mir so, okay, sind die jetzt weg? Gott sei Dank. Und nee, da liegen ja noch die Sachen, das kann nicht sein. Naja, dann setzte sich jemand auf den Platz, machte erstmal die Sitze hoch, das war schon mal die Rettung. Und dann ging die Tür zu. Und dann hörte man es noch an der Tür klopfen. Und der Bus fuhr los. Diese Flixbusse mittlerweile ist es nicht so wie früher, als wir noch auf Klassenfahrt waren, wo man so Angst hatte vor diesen Sekundenschlafgeschichten. Mittlerweile fahren die immer mit einem Fahrer extra, ja, mit zwei, drei, zu dritt meistens. Und bei uns hinten war einer. Deutsch war leider nicht die gängige Sprache, also haben wir auf Englisch ihm mitgeteilt: Hallo, here, there are two people, they want to come with us. Ja, this was no pause, I'm not the driver. So. Und dann fuhr der Bus weiter. So, also voran, so. Über die Ampel. Und da rannten die dann aber auch schon über die Straße hinterher. Und er erbarmte sich und ließ die beiden dann rein. Was wir hinterher bei unserem, kurz vor unserem Ausstieg feststellten, war aber auf einen kurzen Blick auf deren Handys, dass die recherchierten nach so Wegen in Paris. Das heißt, die sind von Hannover mit dem Bus bis nach Paris gefahren. Und wenn die Pech gehabt hätten, wäre deren Gepäck bis nach Paris gefahren und die wären bei Flug- und Bahnstreik in Hannover gestrandet gewesen. Also eine sehr lustige Anekdote schon zur Anreise, die wir da an der Stelle hatten, hat mir schon sehr Spaß gemacht.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also ja, das klingt auf jeden Fall schon ein bisschen nach einem Roadtrip, den man sich ja geben kann, aber nicht unbedingt geben muss. Ich hätte tatsächlich ein bisschen witzig gefunden, wenn die dann nicht mehr aufgetaucht werden, aber als wir im Türkei-Urlaub waren, da hatten wir ja auch, da sind wir mitten in der Nacht in der Türkei gelandet und sind dann mit dem Bus zum Hotel gefahren worden und da war auch so ein Paar dabei oder, nee, es war kein Paar, es war irgendwie so eine Familie, wo die auch der Meinung waren, es ist halt jetzt irgendwie mitten in der Nacht, aber wir unterhalten halt den ganzen Bus, bis dann halt irgendwie wirklich so, dann doch diverse Mitreisende einfach, die wirklich nur noch angepöbelt haben, bis sie dann wirklich die Klappe gehalten haben. Aber naja, manchmal ist witzig. So, insofern, so Busreisen, es sind so ein Muss man nicht zwingend haben, aber wart ihr denn eigentlich die Einzigen, die zum Karat gefahren seid von da? Oder habt ihr das gesehen?
Ja, tatsächlich ja.
Also Fans, die es so geoutet haben?
Nein, also dort dann tatsächlich nicht. Also man trifft immer mal jemanden, also das kann ich wirklich sagen, man ist immer mal in einem Zug mit jemandem hin oder auch zurück. Wir fahren ja zum Beispiel auch meistens dann den Montag zurück, machen das entspannt, schlafen da, frühstücken und alles. Viele nutzen den Sonntagabend schon. Die Show ist auch Sonntagabend halt etwas früher zu Ende. Das war dieses Jahr sowieso so ein Thema mit frühem Ende oder spätem Ende bei den Shows, da komme ich gleich nochmal zu. Aber du triffst, also in Oberhausen triffst du sie sofort. Ja, also das ist ganz klar. Aber manchmal auch bei der Anreise. Dort im Bus gar nicht. Also das war ein bunter Haufen. Aber als wir dann in Essen ausstiegen, da war da noch keiner mit uns. Und auch in Essen war noch keiner. Essen ist dann eine viertelstündige Autofahrt nach Oberhausen. Da haben wir uns dann einen Uber gerufen. Also wir haben uns hin zum Bus in Berlin einen Uber gerufen. Da war der Fahrer sehr nett, machte uns den Kofferraum auf. Wir konnten unsere Taschen da abladen und so weiter. Der öffnete den Kofferraum auch hinterher. Der in Essen, der war nicht so nett, nicht so gut drauf. Der fand uns schon nicht. Der meinte, er wäre an einer anderen Stelle. Das war aber nicht die abgemachte Stelle, die man da angepinnt hatte. Dann lotste er uns von A nach B, kam dann irgendwie ein bisschen, entweder hatte er einen schlechten Tag oder er war dann von uns beleidigt, keine Ahnung, was. Jedenfalls war der dann komisch drauf, er kam nicht raus, er machte den Kofferraum nicht auf, er fuhr auch, als wir dann vor unserem Hotel ankamen, gleich an und wollte wegfahren, da habe ich noch den Kofferraum aufgemacht, sonst wäre der mit unserem Gepäck weggefahren, also das war auch ganz lustig. Also ärgerlich eigentlich, aber lustig war es, weil ich mir dann dachte, was ist das hier mit dem Gepäck, was ist das? Ja, aber haben wir auch alles lösen können. Wir nächtigen dann immer, also mittlerweile heißt das Hotel anders, im Trip, das ist da am Zentrum, also Oberhausen hat ja sozusagen ein Stadtzentrum, wie jede Stadt, ne? Also so eine Altstadt, sage ich jetzt mal, und dann gibt es die neue Mitte, das war das neue Stadtzentrum, da ist, ich weiß nicht, hier ist es glaube ich auch ein Begriff, die Ecke, das Zentrum, das Centro, sagen wir meistens. Das Centro ist vor einigen Jahren mal die größte Mall Europas gewesen. Das hat sich ja jetzt dann doch ein paar Mal dann toppen lassen, auch unter anderem.
Das ist auch dieses Riesenkino.
Dahinter ist auch ein Kino, aber also das Centro selber ist ein Einkaufszentrum, ein riesiges Einkaufszentrum.
Ja, ich weiß, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass ich irgendwo mal gehört hätte, dass da entweder da in der Nähe oder in dieses Zentrum integriert so ein Riesenkino ist. Aber. Mag sein, dass das dann...
Ja, also vom Ausgang schräg, am Ausgang schräg gegenüber in dieser neuen Mitte, da finden sich dann ein paar Sachen, da gibt es das Spionagemuseum, es gibt ein Lego-Museum, ich glaube ein Sea Life und dieses UCI, da so ein riesiges Kino auf jeden Fall auch. Und das Zentrum ist halt, wie gesagt, ein riesiges Einkaufszentrum, das ist dann also dann auch immer so, wo wir dann so ein bisschen unsere Zeit totschlagen und halt auch ganz viele Fans, die man dann trifft. Nun waren wir also sehr früh, aufgrund dieser frühen Anfahrt schon, also schon kurz vor 12 schon in Oberhausen. Das heißt, man konnte zwar das Gepäck unterstellen, aber wir hatten dann doch schon Hunger und haben dann erstmal gegessen und den Check-in erledigten wir dann danach. Die erste Show begann am Freitag, das ist logisch, freitags ist ja dann immer so eine Sache mit den Zuschauern, mit der arbeitenden Bevölkerung, also beginnt die erste Show immer ein bisschen später, das ist so gegen 20 Uhr. Für 16 Karat üblich gibt es immer das, also hier steht es jetzt auch bei Wrestling Infos, die übrigens der Hauptsponsor von nur ein Sponsor von 16 Karat Gold waren, denn dieses Jahr waren wir nicht nur als Zuschauer, sondern in dem Sinne wir beide, ja, du und ich, auch als Catch and Phrases, ja. Bei 16 Karat Gold als Sponsoren vertreten, was ich natürlich persönlich auch sehr gefeiert habe. Schön auf den beiden Leinwänden, so im anderthalb Minuten Takt, während der Werbeloots von WXW und Merch und Replica Belts und dann später auch von den Events, die WXW beworben hat, kam dann auch immer unser schönes Logo auf, was mich dann auch so alle anderthalb Minuten dazu verleitete, dann immer wieder darüber zu reden, dass das ein ziemlich geiler Podcast ist und man sich den anhören sollte, was dann die Leute um mich herum
hoffentlich auch mitbekommen haben. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die seitdem jetzt bei uns sind und denken, was labern die beiden Idioten da eigentlich den ganzen Tag. Schön, dass ihr da seid.
Ja, und vor allem lohnt es sich, ne, wenn ihr dabei wart und deswegen jetzt hier seid und euch da auch unserem Bericht folgt, freut es mich umso mehr. Ich glaube, jeder, der da war, wird bestätigen, was ich gesagt habe. Also natürlich gibt es immer was zu meckern. Man kann immer über irgendwas meckern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war durch und durch ein geiles Wochenende, wieder ein geiles Event. Und Freitag beginnt es, wie gesagt, immer mit diesem Dark Match, steht es bei Wrestling Infos. Ich weiß nicht, ob das nicht manchmal auch veröffentlicht wird. Das ist dieser Alternate Four-Way, wenn man sich nicht damit beschäftigt, weiß man gar nicht, was das bedeutet. Der Alternate Four-Way ist ein ganz normaler Four-Way-Dance, der dafür ausgetragen wird, dass falls ein Teilnehmer des Turniers verletzungsbedingt ausfällt, dieser dann einspringt, damit es nicht irgendwie ein Roundball gibt, ja, sondern dann wirklich jemand, der dann einspringt. Ist, seitdem ich dabei bin, nie dazu gekommen, ist immer ein nettes Match. War zum Warmwerden, so 20 Minuten bevor die Show begonnen hat, das erste Ding. Und dann ging es halt los. Der Freitag ist immer voll, weil 16 Karat bedeutet 16 Teilnehmer und das bedeutet erstmal, man beginnt mit Achtelfinal-Matches. Das heißt also, der Freitag ist immer voll nur mit Turniermatches. Ja, da sind dann alle acht Erstrunden-Matches dabei. Diesmal gab es sogar ein Match mehr, das ist unüblich. Das war aufgrund der Fülle der Card auf den Folgetagen auch geschuldet. War es der Main Event? Zwischendrin dann, der Main Event war auch Turnier intern, der Event nach der Pause war das Shotgun-Titelmatch. Und das ist das Schöne, ich würde jetzt einfach mal kurz so zu ein paar Teilnehmer oder überhaupt über den Einstieg mal reden, das, was ich nämlich eben so gesagt habe. Karat ist eben so ein Querschnitt der Wrestling-Szene und auch das, was Wrestling bietet, genauso. Also auch wieder so ein Potpourri. Das erste Match, da will ich kurz anfangen, One Called Manders gegen Luke Jacobs. Zwei Stars aus der Indie-Szene, die mir vorher ehrlich gesagt auch kein Begriff waren. Das ist wieder das Lustige. Und wenn man sich, ich muss auch hier sagen, ich habe mich auch nicht mit denen vorher viel beschäftigt. Ja, also ich bin dann da, das ist so, also viel Game Changer Wrestling und britische Wrestling-Szene, Pro Wrestling Noah, und so eine Geschichten, da kommen so die Leute daher, die aus dem Ausland kommen, Defy Wrestling und alles, wo man auch viele Kooperationen auch öfter mit hat. One Called Manders gegen Luke Jacobs war eher so ein, was ich in unserer letzten Deutschland-Folge schon bei der GWF gesagt habe, das war eher so ein Power-Match, ja, was mich schon echt gepackt hat, weil mal auch wieder sowas anderes wäre zum Beispiel das zweite Erstrunden-Match. Da ist ein Name dabei, der dir wiederum auch was sagen müsste, nämlich Leo Rush war nämlich Teil des Turniers. Ja. Du erinnerst dich? Lashley. Leo Rush, großartiger Cruiserweight-Wrestler, der sich ja, sein Spitzname ist auch The Bad Child, der sich immer mal wieder einen schlechten Ruf erarbeitet hat. So ist er ja auch ein bisschen unrühmlich aus der WWE rausgeflogen bei so einer Promo, die er gehalten hat. New Japan, TNA, ich glaube ganz kurz mal bei AEW, bin mir nicht ganz sicher. Also jedenfalls auch überall schon gewesen, aber ein Talent. Also wirklich ein großartiger Cruiserweight und Aigle Blanc ist ein französischer Star, also der die europäische Szene ausmacht, den ich auch tatsächlich schon aus, glaube ich, GWF und WXW-Shows schon auch kannte. Und die haben halt natürlich dann im Gegenzug zu diesem ersten Match ein schönes Cruiserweight-Match, so ein Flying-Match, High-Fly, mit viel High-Flying-Action und mit viel Geschwindigkeit vor allem geboten. Dann geht das so weiter. Tatsächlich hat man, das wollte ich auch mal kurz erwähnen, WXW ist seit einiger Zeit den Weg gegangen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es dann das erste Mal, dass auch Frauen bei 16 Karat teilnehmen können oder dürfen oder es einfach tun, sagen wir es mal so. Die WXW geht den Weg der Intergender-Matches ein bisschen mehr. Gut, da muss man Fan von sein, das ist so eine Sache, darüber haben wir auch schon mal geredet. Stichwort Glaubwürdigkeit und so weiter, aber die WXW hat das so ein bisschen auch in so einer Story verpackt. In einem der letzten Premium-Events der WXW hat ja der World Champion den World- und den Women's-Title vereinigt, sodass es auch keinen Frauentitel mehr gibt. Und also mit einem letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, war es mit einer TNA, mit einem TNA-Fly-In, unter anderem auch TNA bekannt und GCW auch, Masha Slamovic als Teilnehmerin. Diesmal tatsächlich aus eigenen Reihen aus Deutschland, Stephanie Mays, die sich ganz gut geschlagen hat und auch tatsächlich, also ich muss auch sagen, das ging auch. Also man konnte sich das auch, also ich war da, man geht ja, also das ist so das Schöne, so wie wenn du ins Kino gehst zu einem Film, den du vorher nicht geguckt hast, so ja, oder wo du nichts erwartest. Was wir bei manchen NXT-Events immer gesagt haben, wenn du so sagst, ich kannte die vorher nicht und dann haben die eine gute Show abgeliefert. Ja. Neben dem Kennen auch die Erwartungshaltung war halt so sozusagen so, na, mal gucken, wie es wird. Und ich muss sagen, gut, also glaubwürdig auch irgendwo, ja. Also Ikarus ist ja an der Stelle Teil von Ambos, dem dominierenden Team bei WXW. Und der flog dann in der ersten Runde raus und da wusste man schon, okay, hier wird sich auch wahrscheinlich künftig was für die Story damit auch einhermachen. Also das passt dann auch, dann hat dann nett, kann man sich angucken. Ist nicht schlecht. Ich springe mal ein bisschen weiter, jetzt müssen wir nicht alle Matches machen. Tatsächlich war Match 5. Das ist was, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch du, Mike, ich muss dir sagen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dieses Match zu sehen, dann musst du das gesehen haben. Mike DiVecchio gegen Gringo Loco. Gringo Loco ist auch GCW. Wie es der Name sagt, er ist ein Gringo, also er ist eher so ein Amerikaner. Also optisch kann ich dir sagen, ist er... Also er erinnert, also vom Gesichtsbau und mit der Frisur erinnert er dich eher an Road Dogg. Dann hat er so ein bisschen Bäuchlein, aber gekleidet eigentlich wie super crazy. So, und wrestlerisch ist er eben okay. Auch loco, crazy. Also er ist super crazy in amerikanischer Version, kann man sagen. Das heißt, er hat eben entsprechend so auch Aktionen abgeliefert. Und Mike DiVecchio, von dem habe ich ja schon aus unserer GWF-Show geschwärmt, aus Global Warning.
Bei GWF sagen, ja auch aktuell. Der kommt mir bekannt vor, der Junge.
Genau, Belgian War Machine bei GWF World Champion, ja, bei WXW ja. Teilnehmer, dieses Jahr Teilnehmer bei 16 Karat Gold. Immer einer, auf den wir geachtet haben und auf den man auch weiter achten muss, er ist eine Erscheinung. Er hat die Ausstrahlung, er hat den Body wie ein Superstar, wie ein WWE-Superstar, das muss man echt sagen. Er legt die Power Moves hin und das, was er mit Ringo Loco ausgepackt hat, das sind also selbstmörderische High-Flying-Manöver gewesen. Also Reverse Spanish Flies vom obersten Seil und keine Ahnung was. Also es war das reinste Spot-Festival in einem One-on-One-Match. Also okay. Das ging von einmal vom obersten Seil rüber gleich das nächste Mal wieder. Er wollte eine Flying Huracanrana einspringen und ist dann in eine Powerbomb übergegangen und alles. Und also ein bisschen over the top, wenn man es jetzt von der Wrestling-Psychologie betrachtet. Aber die Fans haben es gefeiert und die beiden haben es gefeiert. Und also es war ein Mega-Match. Und wenn ich lese 10 Minuten, ich habe gedacht, das wäre länger gegangen, aber es war wirklich krass. Also ich nehme vorweg, meinem Empfinden nach nicht nur das Match des Abends, sondern des gesamten Events. Ja, das Ding hat dermaßen gerockt. Also Mike DiVecchio, Gringo Loco, natürlich, jeder hat seinen Geschmack. Es gibt natürlich andere Matches, die, wie gesagt, von der Psychologie besser waren, vielleicht mit den Submission-Moves und mit der Story und so weiter. Aber dieses Ding hat mich, das hat eigentlich alle so ziemlich geflasht. Also, heiße Sache. Dann war danach, glaube ich, Pause. Das ist meistens so zur Hälfte, 4-5 Matches. Dann kommt eine kleine Pause, so 20 Minuten. Und dann geht's auch weiter. An der Stelle hier dann, wie gesagt, Shotgun-Titel. Da wollte ich auch mal kurz drauf eingehen, weil während wir ja viel über die Fly-Ins und über die internationalen Namen reden, kann man auch an der Stelle mal über die Eigennamen der Liga sprechen. Auch hier fällt wieder ein Name, über den ich schon bei Global Warning gesprochen habe, nämlich Maggot. Maggot war wieder dabei. Der Son of Nothing war einer der beiden Herausforderer des Shotgun-Titels. Champion war The Rotation. Das ist so, sage ich mal, ein junger Mann, wo du dich so an 1-2-3-Kid, sage ich mal, erinnerst. Ja, so optisch und auch von der Qualität. Ja, also auch ein super, also Rotation halt, also auch ein super Highflyer. Levaniel wiederum macht gerade so einen Imagewandel durch. Der war ja eigentlich für die Liebe. Der war so ein bisschen so der, bisschen auch so ein Comedy-Charakter, am Anfang als Heel, später dann aber so gut gewesen, dass er dann dadurch ein Babyface wurde. Jetzt hat er seinen Look geändert, er ist jetzt Sigma Levaniel, ja, er ist jetzt also nicht das Alpha, er ist das Sigma, ja. Und auch er war Herausforderer. So die Story, ob Maggot eventuell, da ist noch so ein anderes Stable, High Performer Limited, da sollte er von dem Manager angeworben werden, der wollte ihm dann helfen, das wollte Maggot wiederum nicht, das Ganze führte auch noch, gab auch später noch dazu, die Story ging über das Wochenende noch weiter, da komme ich dann vielleicht später nochmal zu, jedenfalls nettes Three-Way-Match mit drei sehr vielversprechenden jungen Talenten bei der WXW, mit einem Titelwechsel auch, Levaniel wurde dann Shotgun-Champion, also die Rotation verlor auch seinen Titel. Aufgrund dieser Ablenkung dieses Managers, seinen Namen werde ich dir später wahrscheinlich nochmal erwähnen, denn er stand jetzt hier gerade nicht Ding. Ich habe ihn, der hat so einen Doppelnamen, zwei Vornamen. Florian Robin Vorwerk oder irgendwie so, ja. Also ich glaube, ich mich jetzt gerade vielleicht irre, aber das ist so, sehr, sehr nett. Der hat da so ein Stable, ganz unterhaltsam. Also der Typ ist cool, ja. Ich mag diesen klassischen Heel-Manager, ja. Das macht der auch mega und er kommentierte halt auch die Shows mit.
Okay. Ja, der Nachname, der ist mir auf jeden Fall schon begegnet in meinen. Ja. In den paar Sachen, die ich mir da angeguckt habe im Vorfeld unserer Aufnahme.
Ja, ja.
Ja.
Drei weitere Namen, die ich gerne ansprechen würde. Und da würde ich aber auch von der vom Showgeschehen, glaube ich, weitergehen, vielleicht auch in den nächsten Abende. Neben Leo Rush, den du noch kennst, ist dir vielleicht auch noch ein anderer Name im Begriff. Das war die Legende, die bei diesem Turnier gesigned wurde, nämlich Masato Tanaka, der ja bei ECW für Furore gesorgt hatte, damals auch mit einem krassen Klassiker mit Mike Awesome. Und Masato Tanaka wurde auch entsprechend gefeiert. Und da hat man sich im Vorfeld natürlich auch gefragt, ja, der Jüngste ist, kann der ja nicht mehr sein, wenn der noch eine ECW-Original war. Mal gucken, was der so drauf hat. Und der hat auch auf die Kacke gehauen. Aber fernab des Turniergeschehens, da würde ich in der Chronologie noch weitergehen. Und dann war zu Gast, das war auch ganz lustig, weil wir dann so ein bisschen rumscherzten, El Hijo de Dr. Wagner Jr. Die mexikanischen Wrestler arbeiten viel mit diesen El Hijo de, ja, also der Sohn von. Mhm. El Hijo de Santo, El Hijo de Blue, de Blue Mask, Blue Demon und so weiter. Das ist eigentlich das Junior-Ding. Ja? Also statt Rey Mysterio Junior würden die halt sagen El Hijo de Rey Mysterio, wenn es der Sohn von Rey Mysterio ist. Also Dominic Mysterio beispielsweise wäre El Hijo de Rey Mysterio. So, der heißt El Hijo de Dr. Wagner Junior. So, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Er ist quasi Dr. Wagner der Dritte. Er ist tatsächlich der Enkel vom ursprünglichen Dr. Wagner und der Sohn von dem, der El Hijo de Dr. Wagner war. Also er ist wirklich El Hijo de Dr. Wagner Junior. Das ist total lustig. Und später kam noch sein Bruder noch dazu, der war im späteren Verlauf des Wochenendes noch dabei. Da waren dann die beiden als Tag Team unterwegs, weil El Hijo Dr. Wagner Jr. verlor gegen Peter Tihani, auf den ich später für Sonntag noch mal zu sprechen kommen würde. Und dann das Mega-Talent, das sozusagen am meisten, glaube ich, gefeiert wurde, wo auch alle große Stücke drauf halten, glaube ich, für die Zukunft, ist Michael Oku. Junger britischer Star, der so eine Mischung aus High-Flying und Submission-Wrestling hinlegt. Also sein Finisher ist so eine, also nicht überzogen, stark durchgezogener Half-Boston-Crab. Ja, also er macht den Half-Boston-Crab die ganze Zeit und wenn er gewinnen will, dann zieht er richtig nach hinten durch und dann gewinnt er damit auch. So hat er nämlich auch gegen Joseph Fenech Jr. gewonnen. Das ist auch ein französischer Wrestler, der ursprünglich als Censor Volto unterwegs war, auch in der GWF, auch in der WXW. Genau, das war ein Wunder, also alles in allem ein wundervoller Abend. Der Freitagabend ist immer ein bisschen zäh, weil wie gesagt, 8 Matches oder in dem Fall 9. Das heißt, das geht locker bis nach Mitternacht. Ja, also locker 4 Stunden hast du da Wrestling durchgehend. Plus Pre-Show und Pause bis halt, wie gesagt, erst kurz nach Mitternacht da raus.
Nochmal ganz kurz, wann geht das los am Freitag?
Also Pre-Show so das erste Match so um 19:30, die Hauptshow dann um 20:00 und okay. Dann hast du halt wie gesagt zwischendurch eine kleine Pause und dann ist so Mitternacht, kurz nach Mitternacht ist dann Ende Gelände. Ja, der Tag war lang, wir waren müde, wir sind tot ins Bett gefallen.
Glaube ich sofort.
Für uns dann Samstag, wie gesagt, so ein üblicher Tag, also viele nutzen, da mag man es mir nachsehen, wir nutzen das dann so ein bisschen, um ein bisschen uns zu rehabilitieren und machen dann so ein bisschen Shopping bei einem Stündchen im Zentro und also so nach dem Frühstück, da ist nämlich das Zentro dann noch nicht so voll und chillen dann noch ein bisschen auf dem Zimmer. Da gibt es unfassbar viel Rahmenprogramm. Ja? Also 16 Karat beginnt im Grunde schon am Donnerstagabend mit Inner Circle. Das ist so eine Mini-Veranstaltung. Sage ich mal, wo weiß ich nicht, 100, 200 Leute, keine Ahnung, also nicht sehr viel mehr, sowieso nur mit rein können. Das heißt, das geht da schon los. Dann hast du Freitag wirklich eigentlich, glaube ich, nur Night One, aber am Samstag ist voll. 16-Karat-Tradition, Ambition, das ist so ein Shoot-Style-Turnier, ja. Da waren wir auch noch nie, ich habe da aber auch schon mal Ausschnitte von gesehen. Das heißt, die bestreiten Matches, die realistischer wirken, ja, so als ob sie shooten, ja. Es ist immer noch. Es ist Shoot-Style, ne? Also es ist auch immer noch scripted, aber mit Griffen, Schlägen, Tritten und weniger mit High-Flying-Wrestling. Das ist so üblich. Dann gibt es meistens, das kommt drauf an, wie irgendeine Art von Show drumherum noch. Also manchmal in Kooperation mit anderen Ligen, manchmal eine eigene WXW-Show, We Love Wrestling-Show. We Love Wrestling, das muss man auch mal dazu sagen, ne? Wir beide immer mit Liebe geht raus, ne? Die WXW hat das Motto We Love Wrestling und auch erweitert noch um ein anderes Love Wrestling, Hate Racism, wurde auch jedes Mal skandiert, dass man auch da zeigt, dass man auch Farbe bekennt, was ich auch ganz toll finde. Man fühlt sich wirklich in dieser Bubble wie in so einer Community. Es wird dann immer gesagt, wir sind eine WXW-Familie und so weiter. Man fühlt sich da auch echt so willkommen. Also die WXW-Vibes, wenn ich das so erlebe, dann habe ich immer so das Gefühl, nachvollziehen zu können, wo das vor 30 Jahren mit der ECW war, ja, dass die Leute sich als Teil des Produkts auch sehen, irgendwie so ein bisschen. Ich sag nicht, damit wir es nicht falsch verstehen, dass ich hier als Berliner bei der GWF das irgendwie anders sehe. Die Wrestling Fans in Berlin sind andere, das muss man einfach sagen. Die Shows und die Ligen, die sind mittlerweile qualitativ Kopf an Kopf immer im Kampf, das haben wir ja letztens in unserer anderen Folge auch schon gesagt. Aber wie gesagt, man merkt, dass es, und das ist etwas, was uns auch auffällt, dass man regelmäßig die selben Gesichter auch wieder sieht. Ja? Also es kommen ja wirklich aus Deutschland, aber auch aus aller Herren Länder. Also man hört dann auch mal Franzosen oder Belgier Französisch sprechen, keine Ahnung. Englisch, ich habe auch schon Leute Italienisch reden hören. Also aus Europa, die Fan-Community kommt nach Oberhausen. Das ist etwas, das muss ich auch mal kurz loswerden. Wenn mich einer fragt, was machst du nächstes Wochenende? Und ich sage, ja, ich fahre nächstes Wochenende mit meinem Bruder nach Oberhausen. Dann fragen die immer, was machst du in Oberhausen? So, ja, da ist halt nun mal Deutschlands bzw. Europas größtes Wrestling-Festival. Ganz einfach. Das ist A, dann für denjenigen dann auch nicht nachvollziehbar, warum ich zum Wrestling gehe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber halt, warum gehe ich zum Wrestling nach Oberhausen? Ja, weil das hier halt sozusagen das Philly für Deutschland ist, für die ECW, die Hochburg sozusagen, für die WXW, die ja so ein bisschen daran auch sozusagen angelehnt, sozusagen auch ursprünglich mal entstanden ist. Und dann genau, so, das war das und dann wollte ich jetzt mal zum Samstag übergehen am besten. Da ist es dann immer. Also der Samstag ist eigentlich, achso, genau, also zu unserer Samstagsshow, zu Night 2. Also wie gesagt, viel Rahmenprogramm. Es gab auch immer mal was anderes wie ein Fußballspiel oder Bowling mit den Fans. Es gibt die Aftershow-Party und so weiter und so weiter. Also es gibt unfassbar viel. Wir sparen uns das mit meistens dann auf für Night 2, weil du bist auch, wie gesagt, an Abend 2 die ganze Zeit da. Ich bin, muss ich auch dazugeben, mittlerweile dankbar. Das ist auch was für die History-Folge dann, dass es Corona-bedingt mehr Sitzplätze gibt. Wir haben uns nämlich jetzt auch umentschieden, immer Sitzplätze zu besorgen. Die WXW war früher stark Stehplatz geprägt. Erstens gehen mehr Leute rein und das war auch vom Flair her einfach anders. Dann war man wirklich bis um den Ring herum sozusagen. Ja. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, doch ein bisschen traditioneller mit Sitzreihen. Auch weniger und wieder mehr Stehplätze als noch vor ein, zwei Jahren jetzt während der Pandemie oder aufgrund der Folge der Pandemie, aber immer noch vorhanden. Und wir sind dankbar, weil das Stehen mehrere Stunden und du stehst ja nicht nur in der Show, du stehst ja an der Schlange an, bis du reinkommst. Und wie gesagt, du bist ja auch sonst den Tag beschäftigt. Deswegen sitzen doch um einiges angenehmer, man wird nicht jünger. Night 2 ist meistens immer das Highlight des Wochenendes, weil das sozusagen die runde Show ist. Die hat dann auch immer der Samstagsevent hat immer das Main Event mit dem World Title dann. Ja, also dann steht der World Title im Fokus und ist dann auch der Main Event. Turnierbedingt geht es nur mit den Viertelfinals weiter. Also du hast 4 Matches aus dem Turnier und dann hast du halt den Rest, die restlichen 4-5 Matches, andere Titelmatches. Also zum Beispiel wäre der Shotgun-Titel eigentlich was gewesen, der dann am Samstag ausgekämpft worden wäre. Dieses Jahr war alles ein wenig anders. Ich glaube, wir hatten in unserer Zweierrunde drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir... Doch, ich habe es in unserer Year-Review, glaube ich, erwähnt, wer so alles von uns gegangen ist in der Wrestling-Szene. Mit Absolute Andy, eine deutsche Wrestling-Legende, viel zu früh an Krankheit verstorben. Wir haben ihn auch live miterlebt und er war schwer erkrankt, aber er hatte dann irgendwann letztes Jahr das Versprechen gegeben oder zumindest den Wunsch geäußert, also jedenfalls gesagt, nächstes Jahr bei Karat bin ich dabei. So, ja, die Rohrzange aus Franken, das mag mir verkennen, dass ich das vielleicht nicht so gut hingekriegt habe, aber das rollende R, das hatte er immer so, ja. Er ist die Rohrzange aus Franken, der Adler, der Veteran, ja, und er war Entertainment pur, ja. Er war ein großartiger Wrestler, aber auch ein großartiger Entertainer vor allem. Er hatte immer sehr kreative Namen für seine Tag-Teams mit seinen Partnern immer. Das war dann auch mal an das AAA, an das Absolute Andy mit angelehnt. Unter anderem mit Marius Alani im Tag-Team und mit Jay Skillett und weiß ich nicht was, also auch mit vielen WXW-Größen zusammen und auch Tag-Team-Champion geworden. Er wurde auch World-Champion. Wir haben auch einen Karat-Sieg von ihm miterlebt. Er konnte den Face genauso gut wie den Heel verkörpern. Wie gesagt, egal was er gemacht hat, er konnte die Leute zum Lachen bringen und das war auch das Thema. Und wie gesagt, er sagte letztes Jahr, bei Karat bin ich dabei. Er verstarb dann leider und die WXW hat entschieden, normalerweise Hall of Fame-Aufnahmen immer zum Jahresende, aber die haben gesagt, wir erweisen ihm die letzte Ehre und nehmen ihn bei 16 Karat Gold in die Hall of Fame auf und er war dann der Main Event. Also seine Hall of Fame-Aufnahme war der Main Event. Das wrestlerische Main Event war der World Title Kampf, aber es war halt nicht das letzte Ereignis sozusagen, sondern das letzte Ereignis war dann eine sehr emotionale Hall of Fame-Rede und die Aufnahme und dann auch das Niederlegen seiner Wrestling-Boots im Ring. Also alles sehr gut inszeniert auch, muss ich sagen, würdevoll und alles und die Fans haben das auch genauso gefeiert. Keiner ist gegangen, also das ist ja immer so eine Sache, eigentlich ist die Show vorbei und das ist, muss ich eben auch sagen, aufgrund dieser Geschichte ging dieser Event irgendwie Ich glaube, wir sind um kurz vor eins raus. Und die Show ging um 7:30 los. Also eine halbe Stunde früher. Ja, also 4,5, 5 Stunden, glaube ich, ging die gesamte Show. Das war dann schon ein bisschen viel. Aber die Hall of Fame-Aufnahme hatte halt nochmal sozusagen ihren eigenen halb, dreiviertelstündigen Teil halt nochmal eingenommen. Ja. Und trotzdem, alle blieben. Also es war spät, die Leute waren kaputt, aber die Leute haben das mit gefeiert. Und das fand ich auch ziemlich cool. Keiner ist gegangen. Warum sollte man das auch machen, ne? Aber ich meine nur, das könnte man meinen, dass manche Leute damit nichts anfangen, vielleicht ihn nicht kennen oder nicht, aber nein, das ist, was ich meine, da ist eine Community dabei und die hält da auch zusammen und das wurde auch entsprechend gefeiert und gewürdigt. Die Show selbst, wie gesagt, die Viertelfinals, ganz nett. Genau, dann ist es halt immer so, dass es dann natürlich auch immer so, das ist dann immer das, was der Ringsprecher Tommy Gießen immer sagt, eine Möglichkeit, Dream-Matches zu veranstalten. So gab es dann zum Beispiel einen netten Four-Way-Dance. Robin Christopher Vorwerk. Ich glaube, ich habe es eben falsch gesagt.
Ja, ich glaube, das ist der Name des Florian genannt oder sowas.
Nee, Robin Florian, glaube ich, oder irgendwie sowas, genau. Aber nee, nicht Maximilian, nicht. Also nicht MJF, das war mir schon klar. Aber Robin Christopher Vorwerk, ja, war wieder als Manager für Joseph Fenech Jr. An der Seite in Four-Way-Dance mit The Rotation, Gringo Loco und Leo Rush. Und das Ding hat natürlich genauso gerockt. Ne? Also das war ein Four-Way High-Flying Festival. Das war sehr nice. Es gab ein Triple Threat, also ein Three-Way Tag Team Titel Match. Das war auch ganz cool. Elimination Style auch. Das war auch ziemlich cool. Da hast du dann auch so die Eigennamen. Hector ist eigentlich aus der Schule von Alex Wright auch. Auch ein sehr, sehr guter Wrestler, der sich auch in der deutschen Wrestling-Szene einen Namen gemacht hat. Und mit Cash, das ist so, die sind so, wie nennt man das, so Odd-Couple-mäßig, ja? Also der eine ist der fühlt sich immer genervt und der andere ist so der Comedy-Charakter, der Cash, der ist halt immer, der sorgt halt immer so für einen Lacher im Publikum, während dann der Hector so ein bisschen genervt ist von seinem Partner. Ja, wie gesagt, High Performer Limited, das sind an der Stelle Tristan Archer, bekannter französischer Wrestler, und Anil Marik, WXW-Name. Und dann noch Rott und Flott, ja, Nikita Charisma und Michael Schenkenberg. Ja, die Namen, da denkt man immer so, okay, mit wem hat man es zu tun? Aber wenn man das dann sieht, da sind Profis am Werk, ja, also das sind starke Matches. Das, was Night 2 besonders gemacht hat, war kurz vor der Pause, kurz vor der Unterbrechung, die Ankündigung, die Videobotschaft von dem Indie-God Matt Cardona. Er wird bei Drive of Champions am 1. Juni dabei sein und ja, wahrscheinlich ich dann auch. Also, weil ich würde den gerne live sehen. Und mein Bruder sieht das genauso. Und wahrscheinlich machen wir da vielleicht sogar einen Family-Trip drauf, weil um die Zeit herum nämlich auch meine Mutter ihren 60. Geburtstag feiert. Der verdanken wir, dass wir Wrestling-Fans sind, weil die uns mit diesem Virus infiziert hat. Und ja, ich kann es an dieser Stelle sagen, weil ich glaube nicht, dass sie den Podcast regelmäßig hört. Das wird eine Überraschung, also soll eine Überraschung werden. Und eventuell gibt es dann auch einen weiteren Report in der Zukunft.
Ich habe ja noch eine kurze Frage so für zwischendurch.
Ja, bitte.
Wie sieht denn das eigentlich aus? Du hast halt dieses, am ersten Tag hast du halt diese ganzen Achtelfinalmatches, am nächsten Tag dann die Viertelfinalmatches, alles okay. Aber da gibt es ja wahnsinnig viele Matches und da scheiden ja auch am Tag 1 wahnsinnig viele Menschen aus. Du hast jetzt schon erwähnt, bei den Folgematches, da war Leo Rush wieder dabei und so, also die treten dann auch einfach mehrfach auf an den Tagen, ja? Also das, das so quasi wiederverwendet, wenn sie keine Bedeutung mehr fürs Turnier haben, dann machen die einfach noch andere Kämpfe, so, weil sie halt eh da sind und sonst nichts zu tun
Richtig. Haben. Richtig, okay. Richtig. Also in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn andere Bookings irgendwie geplant sind, ich kann dir sagen, also ganz üblich, die sind das ganze Wochenende da. Und wer dann, und deswegen fliegen auch oft schon ein Teil der Fly-Ins raus, weil dann sind die für diese Dream-Matches, für diese Show-Stealer-Matches so ein bisschen ganz gut aufgehoben. Es bleiben aber auch immer welche drin. Manchmal gewinnen ja auch die internationalen Stars. Jonathan Gresham hat das Turnier vor 2 Jahren als amtierender Ring of Honor World Champion gewonnen. Oder war es vor 2 Jahren? Ja, ich glaube. Also es gewinnen dann auch schon internationale Größen auch. Also es sind nicht nur die eigenen Leute, die das Turnier gewinnen. Und die bleiben meistens alle da. Einzige Ausnahme, aber das war auch nur, der hat auch nur eine Unterbrechung abgezogen. Wir haben Drew McIntyre tatsächlich in seiner Indie-Zeit in der WXW gesehen. Das sind also Sachen, die ich dann gerne in der History-Folge noch ein bisschen vertiefen würde. Und der war Freitag da und er hatte sich auch für die nächste Runde qualifiziert. Aber es wurde auch gleich angekündigt, ja, er wird sein Viertelfinalmatch am Sonntag bestreiten, weil er am Samstag ein Booking in Großbritannien hatte und kam dann Sonntag wieder und war dann Sonntag auch noch mit dabei. Aber sonst sind meistens immer alle das ganze Wochenende da und werden dann in so Four-Way-Tag-Team oder andere Matches verpackt. Also zum Beispiel hat sich mittlerweile so eingeprägt, ist vielen, habe ich herausgehört, vielen Zuschauern ein bisschen zu lang gegangen, das Tag-Team-Gauntlet-Match, weil das Gegenteil habe ich auch gerade gesehen, 41 Minuten tatsächlich.
Ja, das habe ich auch gerade gesehen.
Und da ist, Halleluja. Da, ja, also das ist auch tatsächlich viel, ja, aber da hast du halt auch unfassbar viel Mischung von den Talenten dabei, die dann so dabei sind. Zum Beispiel, das hat sich an dem Wochenende wahrscheinlich tatsächlich ein neues, starkes Team etabliert. Team Sport, Axel Tischer und Fastile Mudo, eine mega geile Kombination von zwei starken Wrestlern. Ich glaube, von denen werden wir noch, wenn man die Szene weiterverfolgt, noch mehr sehen, was Richtung Tag Team Titel geht, da bin ich mir fast sicher. Dann gab es mit Aaron Insane einen mehr oder weniger Rückkehrer, der ja selbst seine eigene Schule und Liga betreibt und an der Seite von Maggot Teil dieses Gauntlet-Matches war. Aber du hattest halt zum Beispiel auch die Wagner Brothers als Teil dieses Gauntlet-Matches und mit Yoichi einen weiteren Star-Gast. Wir kennen ihn auch. Du erinnerst dich vielleicht. Das Main Event von Global Warnick, das war der andere Teilnehmer, ja, Mike DiVecchio gegen Yoichi, diesen japanischen Superstar. Ja. Und der war auch Teil dieses, also der war noch nicht mal Teil des Turniers, ja, also das will ich nur sagen, ja, also dann hat man auch solche Gäste, so wie eben auch den von Wagner Bruder, den zweiten Hijo de Wagner sozusagen, der hatte einen anderen Namen, Galeno, jedenfalls, das sind so Leute, die sind dann da, die sind noch nicht mal Teil des Turniers, ja, also auch ganz fasziniert. Ja, Main Event war World Title, Robert Dreisker gegen Shigeru Irie, das war ja der japanische, also das ist auch so, der zählt für mich eigentlich schon als WXW Regular, ja, also der war zwar jetzt eine Zeit lang dann mal nicht da, wieder in Japan, aber der ist halt regelmäßig immer mit dabei gewesen. Und letztes Jahr gewann er ja das Turnier und wurde Champion. Und dann hatte sich auch Dreisker gleich mit ihm angelegt, hat ihm dann auch im Nachgang den Titel abgenommen. Und das war so der Moment, da haben alle, glaube ich, auf den Sieg von Shigi gewartet. Ja, also das Publikum war schockiert über diesen Ausgang. Und ich rieche eine sehr dominante Championship-Regentschaft von Robert Dreisker. Bin mal gespannt, wie lange die weitergehen wird. Ja, mal gucken. Also Matt Cardona hat ja gesagt, er fordert bei Drive of Champions einen Champion heraus. Da er sich aber sehr heelig bewegte, weiß ich nicht, wenn Dreisker bis dahin noch Champion ist, dass wir ein Heel-gegen-Heel-World-Title-Match haben. Es würde dann eher sein, dass er sich entweder einen Partner sucht und die Tag-Team-Titel herausfordert oder er fordert den Shotgun wieder raus, aber vielleicht wechselt auch der World Title bis dahin noch. Aber wie gesagt, also das war der Moment, wo samstags normalerweise das Happy End ist und der Face gewinnt und Champion wird und das halt auch groß gefeiert wird. Das war einigen Zuschauern, glaube ich, also, sag ich mal, aufgeschossen. Also viele, also waren also in der Bubble einfach enttäuscht, weil sie das, glaube ich, gerne gefeiert hätten, wenn Shigeru Irie Champion geworden wäre, wieder Champion geworden wäre, muss man dazu sagen. Aber hier kam es halt zur auch relativ klaren Titelverteidigung. Das Match übrigens gespickt mit einem Attitude Era üblichen Brawl. Ja, das hat die WXW auch häufig, dass dann so ein Match so ein Brawl durch die Zuschauer rein hat. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Ne? Dann hast du dann auf einmal die beiden neben dir. Und ja, ziemlich cool.
Für so ein großes Indie-Turnier, also beziehungsweise Teil des Turniers, finde ich sowas schon schön, gerade, ne, wenn man sowieso so mehr auf, also es ist ja nicht so ein großes Event wie bei WWE, so, du sagst ja selber, ja. So, da passen schon so vielleicht 1000 Leute rein, da ist das ja einfach auch nett, wenn man da so ein bisschen Fan-Nähe hat, die hat man ja sowieso, weil man die wahrscheinlich auch, so wie, ne, hast du schon gesagt, mit Rahmenprogramm eigentlich irgendwo schon auch sehen kann und mit denen irgendwelche Sachen erleben kann, aber ja, also finde ich schon irgendwie. Ich verbinde auch tatsächlich eher so Indie-Geschichten eher auch so mit so brawligen Sachen. Also da wäre ich ja fast enttäuscht, wenn das nicht passieren würde.
Ja. Und das ist die beste Überleitung zum Sonntag-Event, zu Night 3. In meinen Augen, wenn du mich das fragst, die beste Show an dem Wochenende. Also als von dem runden Moment der Show sozusagen. Turniermäßig geht es halt, wie gesagt, dann immer erstmal los mit den beiden Halbfinal-Matches und im Main-Event ist dann das Finale. Da komme ich dann auch zum Ende nochmal zu. Dann gab es halt Matches drumherum, unter anderem eben nochmal Axel Tischer und Fast Time Mudo, die dann auch gleich wieder ein weiteres Match gewonnen haben, also dementsprechend auch klar auf sich aufmerksam gemacht haben. Das, was tatsächlich für Furore gesorgt hat, war für sowas lebt WXW bei 16 Karat nämlich auch so Comebacks, ja, zum Beispiel. Also Comebacks eigener großer Namen. Ja. Und du kennst ihn auch noch aus der Bastard-Soku, denn es kam zum großen Comeback von Ahura, ja. Ja, von Maggots Partner.
Habe ich gesehen, habe ich gelesen.
Ja.
Ja, finde ich gut, finde ich gut.
Geil, ne? Hast du gesehen, hast du mitgekriegt, ja? Wir waren ja auch in dem Moment so, also ich habe so, die beiden hatten ja, also bei, wenn er sich jetzt High Performer Limited angeschlossen hätte, dann hätte das ja auch eine Fehde mit Maggot bedeutet. Und die beiden hatten sich schon bis aufs Bitterste bekämpft. So ist Ahura ja aus den Shows verschwunden, weil es eben so eine Art Loser-Leaves-Match gab. Und dann war Ahura weg. Umso schöner sozusagen diesen Reunion-Moment zu haben und diesen Turn auch. Also er kommt als das neueste Signing von Florian Robin Vorwerk hier, ja. Nee, Quatsch. Ich gebe dem immer einen anderen Namen. Robin Christopher Vorwerk. Florian, was ich mal. Wegen dem F hinten, ja. Robin Christopher Vorwerk. Er mag es mir verzeihen. Das mit dem Namen, das ist immer so eine Sache. Jedenfalls auch wieder großartig inszeniert. Geile Szene. Ja, hier, er ist da und bla und alles toll. Und Ahura antwortet nur mit: Hey, Vorhaut. Ja, du hast nach oben gepinkelt. Ich helfe meinem kleinen Bruder. Das war so geil. Und dann schmettert er ihn nieder und zusammen mit Maggot und Aaron Insane dann die Feier auf der Rampe dann. Schöner Moment. Auch da erinnere ich mich an ähnliche Momente aus früheren Karats, wo man das auch gemacht hat. Das ist auch ganz schön. Das sind immer so schöne Sachen, die man auch halt gerne sehen will. Und ein persönlich, also deswegen, es ging dann auch Schlag auf Schlag weiter, Stichwort Brawls, es gab einen ECW Rules Tag Team Kampf, Nick Schreier und Masato Tanaka, ECW Legende halt, gegen Amboss, also Ikarus und Robert Dreisker, und ja. Das Ding, das war geil, also schön, ja, also mit Powerbomb vom obersten Seil durch den Tisch, mit Stühlen, mit Brawl durch die Hallen, also wenn dann eben Masato Tanaka einen halben Meter neben dir steht und gerade sich mit, ich glaube, es war Ikarus, kloppt, dann denkst du dir auch so, geil, hier steht gerade Wrestling-Geschichte neben mir und er schreibt gerade wieder neue Wrestling-Geschichte, weil es war ein schöner Hardcore-Kampf. Ja, es war nicht dieses, was wir so bei Moxley so kritisieren, ne, dieses so Deathmatch-mäßig, so richtig so bis ans bitterste Limit extrem, sondern es war einfach so ein massenkompatibler, sage ich jetzt mal, und trotzdem, sage ich mal, in seiner Psychologie brutaler Streetfight halt. Ja, das war einfach ein Streetfight. Ja, schön, natürlich auch mit dem richtigen Ende. Die Faces haben gewonnen, die Heels wurden geschlagen. Toll, fand ich toll, ja, fand ich richtig toll. Und dann gab es auch noch mal so ein richtiges Dream-Match. Wie gesagt, ich habe ihn wahrscheinlich noch nicht so richtig viel gewürdigt. Michael Oku, ja, zuletzt für Furore gesorgt, weil er gegen Will Ospreay gekämpft hat in England. Und der ist bei Tony Khan auf dem Schirm, da wette ich mit dir, das ist einer, der bald zur AEW geht, ja. Und Michael Oku kämpfte am Sonntag gegen Leo Rush und das war auch ein tolles Match, ja. Mega gut, richtig toll, richtig unterhaltsam, aber in meinen Augen wieder Spot-Festival-Show-Stealer war das 8-Person-Lucha-Rules-Match, ja. Das heißt 4 gegen 4, Lucha-Rules heißt, es wird nicht gewechselt. Wenn ein Partner den Ring verlässt, darf der nächste einfach rein. So. Und das bedeutet, du hast im Grunde ein Tornado-Match. Du hast eigentlich ständig mehrere mit drin, weil keiner mehr auf irgendwas achtet. Und dementsprechend hast du natürlich einen High-Flying-Spot nach dem anderen. Es gab, ich sag's mal so grob gesagt, das Regulars gegen Fly-Ins-Match. Ja? Also es waren die von Wagner, die Wagner Brothers. Ich weiß, warum will ich immer von sagen? Es waren die Wagner Brothers. Ich bin heute mit den Namen so ein bisschen neben der Spur. Die Wagner Brothers, Yuichi und Gringo Loco gegen Mike DiVecchio, Shigeru Ige und Hector Invictus und Dennis Cash Dooling halt. Und die haben wirklich für alles gesorgt. Für Entertainment, ja, als es dann den Bushwhacker Walk gab, aber auch für High-Flying-Action und, das war mega. Es war ja auch im Grunde das Rematch Gringo Loco gegen Mike DiVecchio, sie waren ja wieder auf zwei verschiedenen Seiten, die sorgten auch für das Finish, für den Finish tatsächlich, denn Mike DiVecchio sprang, das war das, was ich, also es war auch beim, also ich meine mich zu erinnern, dass es auch am Freitag so war, aber jedenfalls das Ende war, dass er sozusagen hochsprang, um einen Hurricanrana zu machen und Gringo Loco machte daraus eine Powerbomb und so war das Match gewonnen. Da waren schon einige halszerbrecherische Manöver dabei. Seit einigen Jahren üblich ist eine Tradition aus Mexiko übergeschwappt, wenn immer ein Match besonders gut war, fliegt Kleingeld in den Ring, also schmeißen die Fans Kleingeld in den Ring und das war dieses Match an diesem Wochenende. Man kann also mit mir gerne streiten, ob man das One-on-One-Match von Mike D und Gringo Loco als das beste Match des Wochenendes sieht oder dieses Acht-Mann-Match, wenn man sich auf diesen Lucha-Stil jetzt festlegt, wenn man jetzt sagt, das rundere Match in der Psychologie und trotzdem auch schön von High-Flying war eher Michael Oko gegen Leo Rush, dann bin ich bei solchen Diskussionen gerne mit dabei, darum geht's nicht. Ich habe jetzt auch viele Matches aus dem Turnier nicht erwähnt, die das auch hätten sein können, aber das war, wie gesagt, dann nochmal so, das ist so dieses klassische Match, wo man so wirklich doch mal das, was du gesagt, was du gefragt hast, eben dann nochmal sieht, dass man die Stars von dem Wochenende nochmal sieht und nochmal feiern kann und würdigen kann. Und würdigen tun es die Fans dann auch im Anschluss immer mit Please come back Chance. Also ja, kommt zurück, kommt nochmal, wir fanden es geil mit euch. WXW lebt davon, dass auch der Lockerroom draußen ist, also dass die Stars zum Anfassen sind, sage ich mal. Der Merchandise-Stand wird, wie im Indie-Wrestling üblich, von den Wrestlern selbst betrieben, sodass man die Möglichkeit hat, da am Tisch nicht nur Sachen von den Stars selbst zu kaufen, sondern mit ihnen zu reden, Fotos zu schießen und dergleichen. Ja? Und zwar wirklich mit allen denen. Also da steht ein Masato Tanaka genauso wie ein WXW-Eigenname. Ja? Also da nimmt sich keiner was, da hält sich keiner, also meistens keiner für was Besseres. Ich kann mich jetzt nicht zurückerinnern, wann es mal dazu kam, dass große Namen das nicht mitgemacht haben. Es mag sein, dass es eine oder andere Ausnahme gab. Marcello, Grüße an dieser Stelle, kann mir gerne demnächst nochmal sagen, ob ich mich irre. Ich glaube, er wird dann an Cody Rhodes denken, aber Cody Rhodes hat, den ich bei einem Karat auch miterlebt habe, auch sehr viel Fannähe gezeigt und viele, viele Fotos mit Fans gemacht. Also deswegen, die Leute genießen das auch. Ja, also ja. Die Wrestler genießen es genauso wie die Fans und das ist etwas, warum ich da auch immer weiter schwärmen muss davon.
Habt ihr euch denn da noch was gegönnt oder ist es dann eher tatsächlich so, die Shows sind schon lange genug und dann holt man sich dann vielleicht nichts mehr von den
Merchandise-Ständen? Also wir gucken immer, wir verfügen auch über WXW-Merch, also ich habe da mal zugeschlagen, also ich habe auch, den hatte ich auch am Sonntag an, ich habe wirklich einen Karat-Pullover, wo hinten, ja logischerweise ist das ein Jahr später schon nicht mehr der neueste, der aktuellste logischerweise, wo hinten so die vergangenen Sieger drauf sind, also so WXW-Merch ist auch ganz nett und auch von den einzelnen Stars auch, haben wir jetzt an der Stelle nicht, ich habe mal tatsächlich beim ersten oder beim zweiten Karat mir tatsächlich von, ja, er ist mittlerweile gecancelt worden, Marty Scurll, ja, auch einem vielversprechenden britischen Talent, ein nettes Villain-Shirt mal geholt, direkt. Aber dieses Wochenende nicht, nein. Also, ich habe auch schon mal in früheren Karats auch mal die Möglichkeit genutzt und auch mal ein Foto gemacht, zum Beispiel mit Zack Sabre Jr. oder auch Axel Tischer tatsächlich. Aber es sind dann auch immer lange Schlangen und man geht immer mindestens einmal, ich bin zweimal auch drüber gegangen und hat geguckt und alles und so. Man guckt auch, gibt es was man sich gerne als Andenken holen will, aber das haben wir dann, also da war an der Stelle dann nichts jetzt, wo man so explizit gesagt hat, ja, okay, das hätte ich jetzt gerne, ziemlich geiles Motiv oder sowas. Das an der Stelle dieses Jahr nicht. Es ist dann eher so Pinkelpause, in meinem Fall zum Beispiel, alter Mann, schwache Blase und natürlich Trinkpause, was zu trinken holen auch. Ja. Und sowas dann. Aber wie gesagt, auch immer mal rüberschauen über den Merchstand, aber ja, war diesmal so jetzt nichts, was uns ins Auge fiel, was man unbedingt hätte gerne haben wollen. Ja, der Main Event zum Abrunden. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz auf meine wenigen Notizen, die ich mir im Nachhinein gemacht habe. Ja, ich habe von Oku Rush und vom ECW-Match geredet, was ich gefeiert habe, genauso wie den Lucha, also den Lucha Rules Fight. Den Main Event, den möchte ich noch mal ein bisschen vertiefen, weil das war noch mal Storytelling vom Feinsten. Mit wem haben wir es zu tun? Wer hat sich bis nach oben gekämpft? Lawrence Roman und Peter Tihani. Über Peter Tihani sind wir, glaube ich, bei Golden GBF, Warning auch gestolpert. Ja. Und Peter Tihani, ungarisches Talent, toller Wrestler. War, muss ich dazu sagen, mein persönlicher Favorit, den ich auch im Vorfeld schon auf dem Schirm hatte. Wir liegen nebenbei bemerkt immer falsch. Ja, also es ist selten, dass man sagt, also es ist ganz lustig, wir sagen dann immer so, okay, der gewinnt und dann fliegt er in der ersten Runde raus. Ja, und dann legt man sich fest für den nächsten und der fliegt dann in der nächsten Runde raus. Das ist halt, was du halt nie weißt. Das ist halt unvorhersehbar. Es ist nicht wirklich so, dass man sagt, manchmal denkt man so, okay, es gibt einen Favoriten, aber es stellt sich halt auch die Frage, ob der Favorit dann auch immer gewinnt. Ne? Also Jonathan Gresham war seinerzeit auf jeden Fall ein Favorit. Ich war ein Fan von Lucky Kid, Metehan, ja, als der im Karat-Turnier war das erste Mal. Und er gewann es dann auch, aber das war jetzt so, den hätte ich jetzt nicht als Favoriten geäußert. Ich habe es nur jedes Mal gefeiert, dass er jedes Mal eine Runde weiterkam. Und dann hat er es auch tatsächlich gewonnen. Und das sind so Sachen, so, ja, oder bei Zack Sabre Jr. genauso. Wobei der war tatsächlich auch im Favoritenfeld dabei. Aber das sind so Sachen, das kann man immer nicht vorhersehen. Aber Peter Tihani war so einer, wo ich gesagt habe, das könnte kommen. Was lustig ist, dass Peter Tihani aus der Geschichte reinkommend, also in den reinkommend, eigentlich als Babyface positioniert war und Lawrence Roman ist Teil von Amboss, also dem Heel-Stable um Robert Dreisker, Ikarus und Konsorten. Und das Interessante ist, dass man damit spielte, dass man so einen Doppelturn gesehen hat. Tihani hatte über das Wochenende hinweg immer mal wieder so kleine Heel-Tactics. Also er kämpfte zum Beispiel gegen Aigle Blanc, wenn ich mich richtig erinnere, bei Night One. Und nee, er kämpfte gegen El Hijo de Dr. Wagner Jr., glaube ich. Genau, da hat er nämlich durch Auszählen gewonnen. Und ich glaube, er kämpfte aber auch am Samstag genau gegen Aigle Blanc. Ist doch Quatsch, was ich sage. Gegen Aigle Blanc hat er am Sonntag gekämpft, oder? Er war doch da im Halbfinale mit dem. Der Aigle Blanc ist nämlich genauso weit gekommen. Und dann haben die beiden das Halbfinalmatch bestritten. Sehe ich es richtig? Ja, genau. Ja, und er fing dann so an mit so Maske lösen und so eine Geschichten oder so kleine Nuancen, wo du merkst, das geht so in Richtung Heel-Tactics und die Fans haben das entsprechend oder der Ringrichter auch entsprechend sofort reagiert und er dann so, ja, alles gut und es geht um was, ne? Es geht um diesen Pokal, ist Karat. Ich versuche nur alles zu tun, um zu gewinnen, aber man hat es so hingenommen, fertig, aus, Face und so, durch. Lawrence Roman, eigentlich ein Heel. Und das war dann das Lustige in diesem Match. Lawrence Roman hat dann, als dann auf einmal Robert Dreisker und Ikarus rauskamen und ihn helfen wollten, einfach gesagt, nee, geht mal bitte, ich will das Ding alleine gewinnen. Und die haben dann auch nicht schlecht geguckt. Das heißt also, wir sahen einen potenziellen Turn und einen potenziellen Split, also sozusagen auch schon von Robert Dreisker, von Ikarus von Lawrence Roman gegen Amboss, aber wie gesagt, nur angedeutet, ja. Das Ende vom Lied in der ganzen Geschichte war dann, dass es Lawrence Roman war, der dann Peter Tihani die Hand angeboten hat und Tihani hat den Handshake dann eben verwehrt und das hat dann auch gezeigt, dass Tihani wohl dann den Heel-Turn weiter durchziehen wird, während Lawrence Roman als Face durchgehen wird. Kleiner Break an der Stelle, ich habe einfach weitergeredet. Hörst du mich? Bist du wieder drin? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mike und ich, wir treffen uns ja immer digital, ja, über Videoanruf, über Videoanruf, der dann irgendwann abbricht in einen Sprachanruf, weil irgendwie bei uns mal die Verbindung zusammenbricht. Und ja, gelegentlich bricht dann die Verbindung komplett zusammen. Deswegen war hier an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Ja, wie gesagt, schöner Finalkampf, schöner Main Event mit einem also dann habe ich mir auch gedacht, okay, dann gewinnt auch Lawrence Roman das Ding und nicht Peter Tihani, aber dieser angedeutete Doppelturn, ja, dieser Face-Turn von Lawrence Roman und dieser Heel-Turn von Peter Tihani, das zeigt halt wieder, worauf die WXW setzt, nämlich auch auf Geschichte erzählen. Das fand ich halt ziemlich toll. Und das ist halt das Besondere auch, das ist nicht nur einfach Indie-Wrestling, die kommen, bestreiten geile Matches, sondern man denkt sich auch schon was weiter dafür, dass man auch das nächste Mal wiederkommt und die die Regulars, die Originals von der WXW oder die regelmäßig auftreten, die werden auch entsprechend gefeiert, weil man sich mit denen halt auch mehr beschäftigt, dann mit deren Geschichten. Aber die Fans wissen auch immer, wer da kommt, wer da von außen herkommt und was für Stars das sind und würdigen auch das. Und das ist das Schöne an dem gesamten Event. Und wenn man jetzt so wie ich sich mit einigen Stars auskennt und mit anderen nicht und manchmal tatsächlich zu faul ist, sich vorher damit zu beschäftigen, wie die sind, dann ist man immer am Ende positiv überrascht, was da für geile Namen dabei sind. One Called Manders habe ich zu wenig gewürdigt, auch ein toller Wrestler. Aber wie gesagt, wenn man jetzt Lucha Wrestling mag oder wenn man die Japaner mag, ja, also Yuichi und Shigeru Irie waren ja auf verschiedenen Seiten in diesem Achtmann-Match und Masato Tanaka. Deswegen, also die Szene ist wirklich bunt vertreten immer und das finde ich immer ganz schön. Und das ist halt so alles in allem halt immer so das, was halt dann so Spaß macht. Und wie gesagt, hinterher geht man und sagt, ja, war toll und man muss wieder mehr Wrestling konsumieren und man muss auch die WXW weiter supporten und auch das deutsche Wrestling weiter supporten. Und deswegen haben wir es zu unserem quasi einjährigen Jubiläum geschafft, mittlerweile zweimal auch über die deutsche Szene schon zu reden. Tatsächlich, also ich verfolge, also du auch, aber also ich verfolge es ja schon auch länger ein bisschen mehr. Es hatte sich nur in unserer Schedule noch nicht so angeboten, da mal mehr drüber zu reden. Wird, denke ich, künftig öfter mal der Fall sein und wie gesagt, du bist natürlich, also eingeladen in dem Sinne, erbeten und erwünscht auch natürlich gerne dabei zu sein, dass das schon was Geiles oder auch mal, also das Ding ist, es bietet sich halt immer so ein Festival an, weil man dann halt auch ein paar Tage bleibt, wenn man jetzt wirklich morgens hin, abends zurück oder weiß ich nicht, oder hin und dann wieder weg, also für den Einzel-Event ist es halt immer, man darf die vergessen, die Strecke ist jetzt nicht um die Ecke, deswegen ist es immer schön, wenn man da ein paar Tage Wrestling hintereinander hat. Aber wie gesagt, der Wunsch ist daran, wenn wir noch Tickets kriegen, könnte ich mir vorstellen, dass wir dieses Jahr eventuell wirklich nochmal zur WXW gehen. WXW veranstaltet zweimal im Jahr tatsächlich gute Festivals, nämlich 16 Karat und seit vielen Jahren auch das World Tag Team Festival oder World Tag League, immer mal wieder unterschiedlich benannt in den letzten Jahren gewesen, wo sozusagen ähnlich wie Karat sozusagen das Ganze auf Tag-Team-Level aufgefahren wird. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch regelmäßig, monatlich große Events und auch mehrere Events so, auch in anderen Städten und alles. Hochburgen sind natürlich so Hamburg und Oberhausen und aber auch in vielen anderen Städten. In Frankfurt gibt es dann auch immer Events oder in Dresden. Also man versucht auch die Republik so ein bisschen abzudecken. Ja, ich glaube auch da, also genauso wie bei der GWF-Show, nach der GWF-Show, das wird nicht, unter Umständen nicht die einzige dieses Jahr gewesen sein. Und wenn es die Zeit hergibt und auch wenn alles gut geht, auch definitiv nicht der letzte Karat-Trip gewesen sein. Wie gesagt, da steuern wir auf das 10-jährige Jubiläum und das 10. Karat in einem dann, was man miterlebt, hin, weil es gab einen Ausfall, 21 Corona-bedingt gab es kein Karat. Deswegen ist bei 10 Jahren an der Stelle auch dann tatsächlich das zehnte Mal das Erlebnis dann. Ich freue mich drauf. Ich habe tierisch Spaß gehabt, heute auch darüber zu reden. Ich glaube, ich habe das meiste, worüber ich auf jeden Fall reden wollte, abgedeckt. Also We Love Wrestling an der Stelle, muss ich sagen, das trifft es einfach am besten. Die Liebe fürs Wrestling entfacht dann da auch, würde ich sagen, wenn man sie noch nicht hat. Wenn sie da nicht entfacht, dann sollte man kein Wrestling besuchen. Wie gesagt, es ist alles was dabei und also ich kann jedem, also wir haben jetzt, ich habe jetzt ganz viel unsere potenziellen über Karat hinzugewonnenen Zuhörer vielleicht oder über die Power Wrestling, die vielleicht über den Tellerrand sowieso hinausgucken, angesprochen. Aber auch nochmal zu unseren Freunden, die vielleicht nur WWE verfolgen. Man kann und man sollte über den Tellerrand hinausschauen und man sollte das auch supporten. Es gibt eine deutsche, es gibt eine europäische Wrestling-Szene, die echt das drauf hat. Ja? Also man muss nicht warten, bis einmal im Jahr die WWE nach Deutschland kommt, sondern man kann auch sich andere Sachen geben. Natürlich freue ich mich dieses Jahr riesig auf den Bash, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Oder auf All In. Aber das ist auch so ein Event mit 800 oder 900 oder 1000 oder 1200 Zuschauern, was so die WXW-Karat-Zuschauerzahlen so sind. Es ist einfach, die Stimmung ist da. Also es gab, also wie gesagt, das mache ich erstmal in der History-Folge dann nochmal, es gab Momente, da hast du gedacht, das Dach von der Turbinenhalle fliegt weg, ja, weil die Leute ausgerastet sind. Und da sind's dann, da reichen mir dann auch 1.000 Leute und es müssen nicht 80.000 sein. Ja? Also ich habe ja letztes Jahr viel diesen Rekord gehypt, ja? Oder mehr oder weniger Rekord, oder wie auch immer, da den die WXW hinlegt und jedes Jahr WrestleMania ist natürlich auch krass. Aber es geht nicht darum, es geht nicht mal darum. Manchmal ist auch einfach dieses, das Drumherum alles. Wenn das alles passt, wenn die Stimmung passt und wenn alles, wenn die Shows rund sind. Und das war es eben, wie gesagt, hier auch wieder. Deswegen, also ja, beide Daumen hoch. Und ja, ach so, während wir, das möchte ich natürlich auch noch machen, Dank geht raus an unter anderem Tassilo Jung, mit dem ich auch korrespondiert hatte, damit wir auch unsere Werbung schalten durften, beziehungsweise die Show mit sponsoren durften. Dank an Tassilo Jung und an die Damen und Herren der WXW, die halt, wie gesagt, eine großartige Show aufgestellt haben und auch mit uns in einer guten Kommunikation standen, sogar ein bisschen Druck gemacht haben und gesagt haben, hey Leute, wir warten auf euer Logo. was ja dann nicht an mir lag, weil da musstest du dann sorgen. Aber auch da muss ich sagen, hätte ich Bock, gerne weiterzumachen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir euch halten können, euch mehr Zuhörer, die ihr in letzter Zeit eingeschaltet habt. Wenn wir euch unterhalten haben, kommt jetzt wieder die perfekte Überleitung, kommt wieder die nächste Catchphrase an der Stelle. Hashtag Alter. Anhören, liken, teilen, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Ja, folgt uns auf allen Kanälen. Wir sind auf Facebook und Instagram vertreten. Lasst Kommentare da. Lasst uns wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Wir haben immer Spaß dabei. Wir sind ein Podcast von Fans für Fans und wenn manchmal auch ein paar kritische Worte fallen, am Ende haben wir auf alles Bock und also ich habe sowieso immer auf alles Bock, was mit Wrestling zu tun hat, deswegen an der Stelle auch hier, ja, also diese Grabenkämpfe, ich mag lieber die Liga oder ich mag lieber die Liga oder das ist besser oder das ist richtig kacke oder sowas. Man kann seine Vorlieben haben, ne, wie beim Fußball, sein Lieblingsverein, aber am Ende macht es doch Spaß, wir haben alle die gleiche Leidenschaft und man sollte das supporten, was einem Spaß macht und das, was einem nicht gefällt, das kann man lassen und wenn euch dieses Thema nicht interessiert, dann lasst die Folge, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Und wenn euch dieses Thema besonders interessiert und ihr mehr davon haben wollt, dann lasst es uns wissen. Dann reden wir auch gerne mehr darüber. Ich habe Bock, über alles zu reden. Und ja, ich hoffe, ich habe dich nicht, Mike. Ich habe ja heute, war es ja mehr von mir. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt, beziehungsweise ich habe dich vielleicht dabei, sogar angefixt.
Ja, also, wie gesagt, ja, wir hatten ja schon die Idee und mal so ein bisschen geguckt, ob ich euch dieses Jahr schon begleiten kann, ob ich das irgendwie gebacken bekomme. Insofern, ich will mir das auf jeden Fall auch nochmal antun und deswegen gerne Richtung nächstes Jahr. Ich weiß immer nicht ganz genau, wann die Tickets online gehen und so, aber da wirst du mich sicherlich auf dem Laufenden halten wieder.
Kann ich dir jetzt schon sagen, sind seit dem 11. Montag schon online.
Ah, okay, sehr
gut. Der Vorverkauf beginnt immer direkt nach Karat, also es ist auch so eine Catchphrase, nach Karat ist vor Karat. Ja, vielleicht sogar wirklich davon auch abgeschaut. Nach Karat ist vor Karat, direkt am Tag nach Karat beginnt der Vorverkauf für das nächste Karat. Es steht auch schon fest, es ist das gleiche Wochenende, ja, also es ist wieder dann dementsprechend dann vom 9. bis, oder weiß ich nicht, glaube ich, dann, oder glaube ich vom 9. bis 12. 11. dann, also es ist halt jedenfalls immer um dieses, sag ich mal, erste Märzwochenende herum. Guck, ob du es schaffst und dann können wir ja schauen, dass wir uns dann auch da gemeinsam organisieren, vielleicht auch für den Trip und alles, kann man ja mal drüber reden. Aber wie gesagt, ist auch noch ein Jahr hin, wer weiß, was in einem Jahr ist bis dahin, aber ja wäre cool, kann ich nur eine Werbung für machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, also jetzt abseits von WXW, support your locals ist immer gut. Es gibt so viele gute Sachen in Deutschland auch. Also ja, es ist natürlich einfacher, so ein großes Produkt wie die WWE zu konsumieren, weil du es halt einfach an jeder Ecke serviert bekommst. So. Aber natürlich kann man das auch einfach mal mit Freunden und so verbinden, mit einem Ausflug, ein bisschen was erleben, ein bisschen was gucken. Warum nicht? Also alles, was ich bisher so im deutschen Wrestling gesehen habe, fand ich großartig. Wir alle, oder was heißt wir alle, aber viele von uns haben sicherlich ja auch die schon erwähnten Bastards-Dokus gesehen und so und waren auch schon ein bisschen angefixt, wie die Qualität auch der Produktion da schon war. Also es ist einfach cool, die machen sich da Gedanken, es wird immer mehr produziert, es gibt immer weitere Produkte abseits des eigentlichen Wrestling, was man jetzt auch in Deutschland immer mal wieder bekommt. Du erwähnst ja immer wieder mal irgendwelche Film- und Fernsehtipps für unsere Zuhörer. Ja. Und ja. Ja, seid dabei, macht mit, wir haben alle Bock.
Apropos Fernsehfilmtipps.
Ja, ich wusste, dass da noch was kommt.
Kommt doch, ne? War doch klar. Ja. Also mal abgesehen davon, weil du gerade von den Dokus redest, definitiv sehenswert, wer RTL Plus hat, die Badass-Doku. Nische, Frauenwrestling in Deutschland. Ja, Nische pur, aber übertrieben interessant und übertrieben gut gemacht. Mit drei tollen Damen der deutschen Szene in verschiedenen Phasen ihrer Karrieren, die man da begleitet über 6 Folgen, kann ich nur empfehlen. Und tatsächlich, Streaming-Tipp, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich will es auf jeden Fall sehen, Ricky Stanicki auf Amazon Prime mit John Cena in der Hauptrolle. Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen vom Humor her, glaube ich, so in meine Richtung gehend, glaube ich. Deswegen werde ich mir das mal in den nächsten Tagen geben. Das heißt, ich gebe diesmal mal einen Tipp, bevor ich es überhaupt gesehen habe. Beziehungsweise Leute, wer bis hierhin weiter zugehört hat und den Film schon gesehen hat, hinterlasst gerne Kommentare, ob man sich den Film ansehen sollte oder lieber nicht, ob ich hier einen guten Tipp gegeben habe oder nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Vielleicht sage ich dann hinterher auch nochmal, ja, sollte man oder sollte man nicht gesehen haben. Alleine schon John Cena auf dem Cover in diesem Britney Spears Outfit zu sehen, hat mich schon schmunzeln lassen, deswegen also Britney, mit Britney Spears meine ich das berühmte Schulmädchen-Outfit, ja, aus Hit Me Baby One More Time. Ja, deswegen, also mal gucken, wie der Film so ist, wenn wir schon darüber geredet haben. Prima! Haben wir wieder ein bisschen mehr als ein Stündchen rumgebracht.
Ja.
Ja.
Gute Zeit.
Toll.
Gute Zeit. Ja.
Super. Auf jeden Fall. An dieser Stelle halte ich mich kurz, weil ich ja meine Catchphrase schon gelassen habe und überlasse dir, wie immer gilt.
Liebe geht raus.
Bis dann. Ciao.